Heute Morgen predige ich über Jesaja, Kapitel 64, Vers 1 bis 4. Jesaja 64, Vers 1 bis 4. Vorausgesetzt ist, dass das Volk Israel sich im Exil befindet, das heißt in der Gefangenschaft in Babylon, ist für 70 Jahre. Und hier wird dann ein Gebet formuliert: O, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass vor dir die Berge erbebten. Gleich wie Feuer Reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Sieden bringt, damit dein Name deinen Feinden kund würde und vor dir die Völker erzitterten, indem du furchtbare Dinge tätest, die wir nicht erhofften, wie man sie von Urzeit an nie vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge gesehen, einen Gott außer dir, der für die wirkte, die auf ihn harren. Ich denke, dass wir einige Fußballspieler hier unter uns haben, die es vielleicht früher mal taten oder heute noch tun. Und die wissen, wie das ist, wenn man dann nach vorne stürmt und plötzlich pfeift einer und alle bleiben stehen. Man ist ins Abseits geraten und statt nach vorne den Ball zu schießen, wird er jetzt sogar in die andere Richtung geschossen anschließend. Abseits gibt es aber nicht nur beim Fußballspielen, sondern auch im Leben. Da kann man plötzlich ins Abseits geraten. Gesundheitlich auf einmal laufen bestimmte Funktionen im Körper nicht mehr. Wirtschaftlich plötzlich ist der Arbeitsplatz in Frage gestellt oder sogar das ganze Unternehmen. Familiär plötzlich fehlt ein wichtiges Mitglied, sei es durch Tod oder durch Auseinandergehen oder andere Umstände. Manchmal gehen die Pläne nicht auf, die man gemacht hat, und irgendwie fühlt man sich so ein bisschen ins Abseits gestellt und weiß nicht, wie soll es weitergehen. Natürlich kann man sich erinnern und sagen, es war einmal, da war noch alles in Ordnung, da waren noch alle Angehörigen da, da lief meine Firma noch, mein Arbeitsplatz war gesichert, meine Pläne gingen auf, gesundheitlich war ich topfit, aber jetzt ist alles anders. So ähnlich geht es hier Israel. Sie stellen plötzlich fest, wir stehen im Abseits. Viele hundert Kilometer fern von zu Hause in Babylon. Und zu Hause liegen Trümmer rum, der Tempel ist kaputt und abgebrannt. Wie soll es nur weitergehen? Und dann glauben wir eigentlich an den lieben Gott. Aber wo ist er eigentlich? Hat er uns vergessen? Oder ist er immer noch da? Und da wird hier dieses Gebet gesprochen, ja doch ziemlich massiv. O, dass du den Himmel zerrissest. Auf gut Deutsch, lieber Gott, zieh doch mal den Vorhang zurück. Zeig doch mal, wie es weitergeht im nächsten Akt deines Geschehens. Wir würden dich gerne erleben, wie du hier mal eingreifst und alles wiederherstellst. Wie die Berge erzittern. Berge in der Bibel ist ein Bild auch für Mächte. Und wie das Reisig verbrannt wird, das heißt, alle Sorgen, jedes Sorgendickicht, sage ich auch mal wieder, zugrunde geht und verbrannt wird. Zeig doch mal, dass du da bist. Und der liebe Gott schweigt. So scheint es, aber er schweigt doch nicht. Hier kommt eine ganz tolle Aussage, und es wäre schön, wenn Sie die nicht ohnehin schon kennen, dass Sie sie vielleicht mit nach Hause nehmen. In diesem Gebet heißt es nämlich auch: Kein Ohr hat gehört, kein Auge gesehen einen Gott außer dir, der für die wirkte, die auf ihn harren. Der für die wirkte, die auf ihn harren. Das heißt, dieser Gott greift schon ein und er wirkt für die, die auf ihn harren. Harren heißt vertrauend abwarten. In dem alten Gesangbuch gab es mal ein Lied, das manche noch kennt, Harre meine Seele. Das gibt es im neuen, jetzigen Gesangbuch nicht mehr. Harren heißt vertrauend abwarten, aber nicht die Hände in den Schoß legen, sondern betend abwarten, dass Gott weiterführt und dass er eingreift. Wobei wir den Zeitplan Gottes nicht bestimmen können. Wir wissen nicht, wann er aus diesem Abseits herausführt und wie, aber er wird es tun. Hier kam kein großes Wunder und doch kam ein Wunder. Die Feinde wurden gedämpft, ja, so dieser eine Berg bekam so einen kleinen Knacks von oben. Die Feinde waren die Babylonier und die wurden besiegt von den Medern und Persern. Und in diesem Fall war es so, dass dieser erste Meder- und Perserkönig Kyros hat dem Volk Israel erlaubt und sagt, ihr dürft wieder nach Hause gehen. Jeder, der will, darf zurück in seine Heimat. Und ich als König werde sogar die Kosten bezahlen für den Wiederaufbau des Tempels. Also Gott hat doch eingegriffen, wenn auch nicht so, dass der Himmel sich öffnete und es plötzlich nur noch Sonne gab und alle Feinde vom Erdboden verschwunden waren und alle Schwierigkeiten. In der Bibel gibt es keinen Deus ex machina, so einen Gott aus der Maschine, der irgendwie so vorführbar ist. Guck mal, das ist er und jetzt arbeitet er für mich. Aber er führt weiter, manchmal mit kleinen Ansätzen, manchmal indem er das Alte alles wiederherstellt, manchmal stellt er es nicht wieder her, aber er führt trotzdem weiter in seine Güte. Später hat er den Himmel tatsächlich zerrissen, nämlich als Jesus Mensch wurde. Sie kennen wahrscheinlich auch dieses Weihnachtslied, wo Heiland reiß die Himmel auf. Da ist er wirklich heruntergestiegen und wurde Mensch und griff ein an diesem Ort des Geschehens, sodass man das erkennen und sehen konnte. Und das machte sicher auch Freude, diesen Erlöser kennenzulernen. Er hat die Berge abgetragen, die Berge unserer Schuld. Er hat das Dickicht verbrannt, das Dickicht unserer Sorgen, indem er Vertrauen ermöglicht zu sich. Und er hat Furchtbares getan, so wie sie sich das wünschten. Er hat nämlich seinen Sohn geopfert. Etwas Furchtbareres gibt es eigentlich kaum. Und trotzdem war es nötig für uns, damit unsere Erlösung dadurch geschieht. Die Feinde zittern, das heißt, der Teufel weiß ganz genau, dass er nur noch kurze Zeit hat. Und auch die Dämonen glauben an Jesus als den Sohn Gottes. Natürlich kein erlösender, rettender Glaube, sondern ein Glaube, der sie in Zittern versetzt, weil sie wissen, er ist der wirkliche König der Zeit und Ewigkeit. Wir können also Gott nicht zwingen, wann er eingreift und wie er das macht, aber er tut es mit Sicherheit, weil er für die wirkt, die auf ihn harren. Und wir wissen, damals ist sogar der Vorhang im Tempel zerrissen, also auch da ein Bild, dass sich der Himmel öffnet und die Gegenwart Gottes klar erkennbar wird. Wie ist das heute bei uns? Ist es da auch so, dass Gott so eingreift, dass man sagt, endlich der nächste Akt und das Alte ist abgehakt? Wir haben viele unter uns, die schon seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind im Leben. Ich denke an eine alte Dame, die ich kenne, die sicher auch Schweres durchgemacht hatte. Und sie hatte dann so einen Lieblingsvers, wie so mancher den in seiner Bibel entdeckt, für Jahre, den sie auch gerne oft erwähnte, Psalm 13, Vers 6. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Trotzdem hatte sie natürlich ihren Ehepartner verloren. In einem gewissen Alter muss man damit rechnen, manchmal leider auch früher. Und hatte manche Schwere durchgemacht. Trotzdem sagte sie, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Harren in der Bibel bedeutet Vertrauen abwarten und ich möchte einfach einige Bibelverse weitergeben. Das ist jetzt so eine Art geistliche Konkordanz, wie Gottes Wort uns ermutigt, gerade in den Psalmen. Psalm 25, Vers 3, nein, keiner, der auf dich harrt, wird zuschanden. Sehr interessant, wenn ein Satz mit nein beginnt. Was wird hier eigentlich verneint? Nein, keiner, der auf dich harrt, wird zuschanden. Oder 27, Vers 14, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Eine ganz große Ermutigung. Psalm 33, Vers 18, das Auge des Herrn ruht auf denen, die seiner Güte harren. Also die nicht nur Angst haben, was alles kaputt gehen mag, sondern die seiner Güte harren, wie Gott weiterführt. Psalm 37, Vers 7, sei stille dem Herrn und harre auf ihn. 40, Vers 2, unerschüttert harrte ich des Herrn. Er hörte mein Schreien, er zog mich aus der Grube des Verderbens und stellte meine Füße auf den Felsen, gab mir ein neues Lied in den Mund. Das heißt, da ist Harren mit Schreien verbunden. Da schreit einer zu Gott, obwohl er auf ihn harrt. Und Gott zieht ihn heraus aus diesem Schlamassel, in dem er steckt, und stellt seine Füße auf den Felsen. Der Felsen ist ein Bild für Jesus. Psalm 42, Vers 6, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das ist so ein Kehrvers. Vorher heißt es, meine Seele ist unruhig in mir, oder was bist du so gebeugt, meine Seele, und so unruhig in mir? Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Dann aus Sprüche 10, 28, das Harren der Frommen endet in Freude. Das Harren der Frommen endet in Freude. Das ist sicher auch eine sehr gute Aussage. Und den nächsten Vers kennen fast alle auswendig, Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern, dass sie laufen und nicht ermatten, dass sie wandeln und nicht müde werden. Schwingen wie Adler, das heißt, sie erleben einen geistlichen Aufschwung, sodass sie die Dinge aus der Sicht Gottes erkennen können und ihm vertrauen. Jakobus 5, 7, so harret nun geduldig bis zur Wiederkunft, und Offenbarung 3, 10, weil du das Wort vom Harren bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Und da schließt sich der Kreis. Am Ende der Zeit wird Gott den Himmel tatsächlich aufreißen. Da wird Jesus wiederkommen als dieser König der Ewigkeit. Er wird hier auf der Erde Gericht üben an den Feinden Gottes, die vielleicht dachten, Gott ist ein lieber alter Mann, der sowieso keiner Fliege was zu Leid tut. Das stimmt nicht. Gott ist auch Richter, der eingreift und das auch gewaltig tun kann. Allerdings in diesem Endzeitgeschehen, soweit ich meine Bibel verstehe, werden ganz am Ende Christen nicht mehr dabei sein, weil sie vor diesem Endzeitgericht hier vorher in die Ewigkeit entrückt werden. Jemand verglich das mal theologisch gesehen ganz nett und sagte, vor der Sintflut wurde der Henoch entrückt, weil er mit Gott wandelte, während Noah und seine Söhne in der Arche geborgen durch die Flut hindurch mussten. Und sagten, es ist ein gutes Bild für die Gläubigen, die vor dem Endgericht in die Ewigkeit entrückt werden, während Gott sein Volk Israel sowie durch eine Arche hindurch bewahren wird, durch diese ganze Gerichtszeit und dann in dieses Friedensreich Gottes hinüberrettet, dieses tausendjährige Reich auf Erden. Auch unter uns ist sehr viel Feindschaft, ist sehr viel Bosheit. Manchmal wünscht man sich schon, dass Gott mit dem Hammer da draufhaut, und wir würden es auch manchmal gerne tun. Nur wenn wir es tun, machen wir meistens die Dinge schlimmer, als sie waren. Auch die Kirche ist dieser Versuchung öfters einmal erlegen, irgendwo mit dem Hammer draufzuhauen. Und jedes Mal wurde sie geistlich gesehen eine Karikatur. Denken Sie an die Zeit der Kreuzzüge, wo man dachte, jetzt müssen wir unbedingt einmal aufräumen da in diesem heiligen Land. Was das für eine Welle der Gewalt und des Blutvergießens war. Oder denken Sie an die Inquisition, wo man endlich mal mit den ganzen Ketzern aufräumen musste und sie dann teilweise auch verbrannt hat. Das waren keine Leuchtfeuer Gottes, sondern Flammen der Unterwelt. Das heißt, immer dort, wo mit Gewalt man meint, man müsste jetzt wirklich mal so alles auseinandernehmen, wird letztlich eine Karikatur daraus. Auch unter uns gibt es viele Bosheit, die sich durchsetzt. Denken wir im Bereich der Politik, was da alles geschmiert, geschoben und getrickst wird und statt aufgedeckt, zugedeckt wird teilweise, wo teilweise bewusst desinformiert wird, nicht nur von Stasi-Mitarbeitern, sondern auch manchmal andere Mitteilungen bewusst einseitig ausfallen. Oder was in der Wirtschaft alles geschoben und betrogen wird, um über Wasser zu bleiben. Wir leben in einer Zeit, die sehr schwierig ist, aber Gott ist immer größer. Er schlägt nicht mit dem Hammer drein, obwohl er am Ende der Zeit wiederkommen wird. Furchtbare Taten Gottes gibt es allerdings auch unter uns, dass Gott Gottlosigkeit auch heute schon richtet. Denken wir an den letzten Krieg, am deutschen Wesen soll die ganze Welt genesen. Und welche Krankheit ist daraus geworden mit über 35 Millionen Toten? Ich denke an einen jungen Menschen, der sagte, ich werde mit Gott leben, wenn ich alt bin. Er hatte leider nur noch 6 Wochen, dann ist er durch ein selbstverschuldetes Unglück ums Leben gekommen. Ich denke an eine Frau, die das Beispiel erzählte schon, die sagte, ich würde ja an Gott glauben, wenn er in den nächsten 4 Wochen alle meine Schulden bezahlt. Sie hatte ein neues Haus gebaut. Nach 14 Tagen starb ihr Mann. Er hatte eine ganz hohe Lebensversicherung und sie konnte spielend alle Schulden begleichen. Das heißt, die Bedingung wurde erfüllt, aber um welchen Preis? Der liebe Gott ist kein alter Mann, der im Abseits steht, aber er weiß, wo mancher von uns vielleicht im Abseits steht, den er nicht aus den Augen verliert, um ihn weiterzuführen und zurückzubringen, auch um ihn zu ermutigen. Wie Gott weiterführt den Einzelnen von uns, weiß ich nicht, aber er tut es mit Sicherheit, wenn er mit Jesus unterwegs ist. Manchmal mit kleinen Anfängen, die weitergehen, manchmal nur mit Ermutigung oder dass er weiß, andere beten für mich, ich bin da nicht ganz alleine, sie sprechen mit mir. Oder auch, dass er einem ein ganz klares Bibelwort gibt, dass sich jemand einprägt und weiß, diese Zusage hält mich jetzt für die ganze kommende Zeit und wird sich auch erfüllen, weil Gott treu ist. Ich denke an ein Beispiel eines Mannes, den viele kennen als Schriftsteller, Modersohn, ein Theologe. Er hatte seine Frau verloren, mit der er sehr gut zusammenarbeiten konnte. Später hat er dann wieder geheiratet und mit seiner zweiten Frau hat er dann als älter werdender Prediger ganz viele Reisen gemacht durch die ganze Welt, hat vielen Tausenden zum Segen gepredigt. Und im Rückblick sagt er dann, dass er das mit seiner ersten Frau nie hätte tun können, weil sie gar nicht in der Lage war, in diesem Sinne zu reisen. Das ist jetzt keine Ermutigung, wenn man irgendwo alleine ist plötzlich und den Partner verloren hat. Nur einfach eine Aussage, da hat jemand gespürt, Gott führt weiter sogar in einen neuen Lebensabschnitt hinein, weil er treu ist. Es wäre schön, wenn Sie diesen Vers behalten. Kein Ohr hat gehört, kein Auge gesehen einen Gott außer dir, der für die wirkte, die auf ihn harren. Wie dieses Wirken aussieht, wissen wir im Vorhinein nicht. Wir wollen Gott oft vorschreiben, wie es auszusehen hätte. Aber er hält sich selten an diese Vorschrift, weil er viel größer ist, viel besser weiß, was zusammengehört. Aber die Ermutigung ist, er lässt keinen im Abseits stehen. Im Spiel des Lebens führt er uns weiter und er ist ein ganz treuer Begleiter. Diese alte Dame sagte, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Und ich denke, dass das auf Dauer gesehen auch die Lebensmelodie eines Christen sein wird, auch wenn er sie vielleicht vorübergehend nicht singen kann, wird sie sich auf Dauer doch durchsetzen. Nein, keiner, der auf dich harrt, wird zu Schanden, war eine Aussage eines Psalmes. Und ich möchte als letztes noch einmal diesen Bibelvers wiederholen, dass Sie ihn behalten und mitnehmen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge gesehen, ein Gott außer dir, der für die wirkt, die auf ihn harren. Und das sollte jeder in seiner persönlichen Lage glauben. Da ist dieser liebende Gott, der für mich wirkt und ich warte betend auf das, was er weiter tut. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du dieses Harren, ja, belohnst, ist sicher nicht der richtige Ausdruck, aber dass du für uns wirkst, dass jeder das auf diese und jene Weise erfahren darf, der dir vertraut. Danke, dass du Sorgenberge abträgst, dass du aber auch Schuld vergibst, dass du durch Dickicht hindurch hilfst und dass dein Weg sich immer weiter öffnet und auch gangbar ist für jeden von uns. Amen.